Wir denken oft an den Weltraum als ein endloses Vakuum, das mit gelegentlichen Galaxien hier und da gefüllt ist. Was wir nicht wissen, ist, dass dieses Vakuum außerhalb des uns Bekannten lebendig wird. Um zu verstehen, was im Vakuum wirklich passiert, müssen wir zunächst den Raum selbst untersuchen. Aber was ist Raum? Die Quantenfeldtheorie sagt uns, dass der Raum aus fundamentalen Quantenfeldern besteht, mit einem separaten Feld für jedes Teilchen, aus dem unser Universum besteht. Elektronen, Quarks, Neutrinos und andere fundamentale Teilchen sind nur die Schwingungen eines Felds mit unterschiedlichen Energiestadien. Du kannst dir das als eine Leiter mit verschiedenen Treppen des Energieniveaus vorstellen. Jedes der Treppen repräsentiert die Existenz eines zusätzlichen Teilchens in diesem Quantenzustand. Am unteren Ende der Leiter befindet sich demnach wenig bis gar keine Energie. Dies bezeichnet man als den Vakuumzustand. Aber wie wir sehen werden, können wir eigentlich keinen Zustand der absoluten Kälte oder den Zero-Energy-Zustand erreichen. Stattdessen schwingt das Quantenfeld sanft und zufällig. Manchmal erzeugt dies genug Energie, um aus scheinbar nichts Partikel zu bilden. Die Teilchen, die sich aus der Fluktuation von Quantenfeldern ergeben, werden virtuelle Teilchen genannt. Der leere Raum ist voller virtueller Partikel oder kleinen Fluktuationen im Feld. Aber es gibt einen Haken. Diese Partikel werden in Partikel- und Antiteilchenpaaren erzeugt. Sie leben nur eine kurze Zeit, bis sie sich gegenseitig auslöschen und in die Existenz hinein- und herausspringen. Je höher die Energie eines virtuellen Teilchens, desto weniger Zeit existiert er. Okay, einen Moment, virtuelle Partikel. Wie sind denn virtuelle Partikel echt? Das klingt verdächtig. Möge sich ein aufmerksamer Zuschauer fragen. Lass uns das mal kurz durchgehen. 1984 kam Hendrik Casimir auf die geniale Idee, diese virtuelle Partikel zu beobachten. Der Casimir-Effekt. Das ist ein quantentheoretisch deutbarer Effekt der Mikrophysik. Der bewirkt, dass auf zwei parallele, leitfähige Platten im Vakuum eine Kraft wirkt, die beide zusammendrückt. Der Effekt wurde 1984 durch Hendrik Casimir vorhergesagt und nach ihm benannt. 1956 erfolgte die experimentelle Bestätigung. Die Casimir-Kraft zwischen zwei leitenden Platten kann berechnet werden, wenn angenommen wird, dass das Vakuum ein Raum voller virtueller Teilchen ist, die Vakuumfluktuation. Also stellen wir uns zwei leitende Platten vor, die in einem bestimmten Abstand voneinander zusammengebracht werden. Zwischen diesen beiden Platten sind virtuelle Photonen zulässig, deren Wellenlänge zu einem Integral zu denen in der Lücke passen. So ähnlich wie eine Orgel, nur in einer bestimmten Länge, nur mit Wellen bestimmter Tonhöhen in Resonanz ist. Zwischen den Platten können nur bestimmte Photonen existieren. Dies reduziert die Vakuumenergie zwischen den Platten im Vergleich zu der Außenseite, wo alle Arten von virtuellen Photonen existieren können. Die Energiedifferenz führt zu einer Druckdifferenz und drückt die Platten näher aneinander. 1996 wurde dieser Effekt gemessen, um zu beweisen, dass Vakuumenergie existiert. Wir haben nun also reale Messungen des Beweises für virtuelle Partikel angesehen. Wir können dies auch logisch begründen, indem wir die Heisenbergsche Unschärferelation mit berücksichtigen. Ach, die Aussprache des Ganzen macht mich manchmal echt wahnsinnig. Heisenbergs Uncertainty Principle. Um so vieles einfacher. Dieses Prinzip sagt uns, dass wir sowohl den Impuls als auch die Position eines Teilchens nicht mit hundertprozentiger Sicherheit kennen können. Das haben wir auch bereits in vorherigen Folgen der Entropy feststellen können. Wenn wir eine perfekte Stille hätten, hätten wir feste Teilchen mit einem Impuls von Null. Was bedeutet, dass wir sowohl die Position als auch den Impuls kennen, und das kann ja wohl nicht wahr sein. Stattdessen ist dieses Teilchen eine Quantenunschärfe vieler möglicher Impulse. Dies summiert sich zu einer realen durchschnittlichen kinetischen Energie, die die Nullpunktenergie bildet. Eine Differenz zwischen der Energie eines Teilchens und des Energieminimums des Quantensystems. Ein leerer Raum enthält diese Nullpunktenergie. Okay, virtuelle Partikel existieren. Na und? Nun, diese scheinbar unbedeutenden Teilchen haben das Universum, das wir heute kennen, ziemlich stark beeinflusst. Sie erklären nicht nur die von Partikel zu Partikel Wechselwirkung, sondern lassen sich auch auf den Ursprung des Universums zurückführen. Machen wir eine Reise zum Anfang, zum Urknall, wo wir alle ganz, ganz dicht beieinander waren, auf einer subatomaren Ebene. Und dann macht es Boom. Und so plötzlich, wie es begonnen hat, hört es auch auf. Das Universum expandiert weiter, jedoch mit abnehmender Geschwindigkeit. Es beruhigt sich wieder. Spulen wir 6 Milliarden Jahre nach vorn und die Expansionsrate steigt wieder an. Lasst uns das Ganze jetzt auf die Idee dieser Quantenfelder zurückführen, die wir einfach nicht ruhig bekommen können. Normalerweise beeinflussen diese Schwingungen nur subatomare Prozesse. Aber als sich das Universum so schnell ausdehnte, sprengten diese winzigen Schwankungen auf die Skala des beobachtbaren Universums. Ohne Vakuumsenergie wäre die Materieverteilung höchstwahrscheinlich komplett homogen gewesen. Ohne das Etwas in dem sogenannten Nichts hätte unser Universum wirklich nichts enthalten können. Virtuelle Teilchen haben jedoch nicht nur den Anfang unseres Universums geprägt. Sie verändern das Universum weiter, indem sie sogar die mächtigen schwarzen Löcher beeinflussen. Virtuelle Partikel bewirken, dass schwarze Löcher tatsächlich verdunsten. Wenn ein virtuelles Teilchen entsteht, existiert das Teilchen und sein Antiteilchen normalerweise für einen Moment und dann vernichten sie sich gegenseitig. Wenn dies jedoch in der Nähe des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs geschieht, kann ein Teilchen in das schwarze Loch fallen, wo das andere in den Weltraum gelangt. Dieses austretende Teilchen bewirkt, dass das schwarze Loch verdunstet. Dieser Verdunstprozess ist als Hawking Radiation bekannt. Virtuelle Partikel werden aufgrund der starken Krümmung der Raumzeit zu realen Partikeln. Das schwarze Loch muss einen Teil seiner Masse aufgeben, um diese Energie dafür zu erzeugen, die dann im Wesentlichen verdunstet. Das bedeutet nicht, dass alle unsere schwarzen Löcher verschwinden werden. Es dauert wahnsinnig lange, bis ein schwarzes Loch sich auflöst. Und zu der Hawking-Strahlung wird es auch noch eine eigene Folge zu geben. Wir haben also gesehen, dass virtuelle Teilchen zur Erschaffung des beobachtbaren Universums und zu der Verdunstung der schwarzen Löcher beitragen. Was ist mit der Nullpunktsenergie selbst? Diese Energie kommt buchstäblich aus dem Nichts. Können wir diese freie Energie nutzen und damit letztendlich das Universum kontrollieren? Basierend auf der Quantenfeldtheorie wird die Nullpunktenergiedichte des elektromagnetischen Feldes auf diese Zahl hier geschätzt. Eine extrem hohe Energiemenge. Diese lächerlich hohe Energiemenge hat viele Pseudowissenschaftler dazu veranlasst, sie in ihren Berechnungen von Nullpunkt-Energiemaschinen und sogar als negative Energie zur Manipulation von Kettfeldern und zum Öffnen von Wurmlöchern einbezogen. In Wirklichkeit sagt uns der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass wir Energie nur dann nutzen können, wenn wir einen Unterschied in der Entropie haben. Unser energetisches Quantenfeld ist fast überall gleich. Was bedeutet, dass wir uns im Gleichgewicht befinden? Diese Berechnung der Vakuumenergie wurde aus der Quantenfeldtheorie abgeleitet, die wohl eine der erfolgreichsten Theorien in der gesamten Physik ist. Bei realen Messungen der Vakuumenergie summiert sich jedoch etwas nicht. Was da genau nicht stimmt, wird als die Vakuumkatastrophe bezeichnet. Und eine der Möglichkeiten, wie das Universum sich komplett auf eine sehr brutale und brachiale Art und Weise sich selbst zerstören kann. Dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dahin wollen wir aber einige Fragen der Zuschauer kurz durchgehen, die in dem letzten Video gestellt wurden. Eine Frage von Chefkoch. Kann ich ein Universum erschaffen, das unendlich groß ist und unendlich viel Energie beinhaltet, wenn ich selber unendlich viel Energie zur Verfügung hätte? Diese Frage ist unglaublich schwierig zu beantworten. Wir müssen uns erst die Frage stellen, wie viel Energie unser Universum überhaupt hat. Und die Antwort darauf ist laut Stephen Hawking recht skurril. Die Antwort ist null. Wie Stephen Hawking in seinem Buch A Brief History of Time erklärt, im Falle eines einheitlichen Universums und die Verteilung des Raums hat die Gravitation eine negative Energie, die sich perfekt mit der positiven Energie der Materie auskancelt. Die totale Energie des Universums beträgt null. Also, ob du ein neues Universum mit einer unendlichen Menge an Energie erschaffen kannst, ist eine Frage, die ich dir nicht mit Sicherheit beantworten kann. Es gibt allerdings verschiedene Theorien, die es mit Umwegen möglich machen könnten, indem wir zum Beispiel ein schwarzes Loch erschaffen, welches ein Universum am anderen Ende erschafft. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Und eine weitere Frage von XXXCCC. Kann ein schwarzes Loch unendlich groß werden oder gibt es theoretisch einen Punkt, wo sich die Materie durch die vorhandene Komprimation so stark verändert, dass sich der komplette Effekt der Gravitation umkehrt? Nun, nein, grundsätzlich oder im Allgemeinen ist bei 5 Milliarden Sonnenschluss. Ab einer gewissen Größe wird die leuchtende Gasscheibe um das schwarze Loch herum instabil und kollabiert. Dieser Kollaps nimmt dem schwarzen Loch die Nahrung und es hört auf zu wachsen. In Sonderfällen kann ein schwarzes Loch aber auch bis zu 270 Milliarden Sonnenmassen groß werden. Es gäbe einfach nichts mehr um sie herum, um weiter zu wachsen. Es sei denn, es findet eine Verschmelzung von zwei großen schwarzen Löchern statt. Und eine weitere Frage. Wenn Materie in Energie umgewandelt werden kann, könnte man dann auch aus Energie Materie erzeugen? Also ja, diesen Prozess nennt man den Breit-Wheeler-Effekt. Nach Albert Einsteins berühmtester Formel sind Masse und Energie äquivalent. Die Umwandlung von massiver Materie in energiehaltiges, aber masseloses Licht ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Bringt man gleiche Mengen von Materie und Antimaterie zusammen, so können sich diese restlos in Gammastrahlung umwandeln. Eine besonders energiereiche Form des Lichts. Der umgekehrte Prozess allerdings, bei dem reines Licht zur Materie wird, obwohl schon vor 80 Jahren vorhergesagt, bisher einfach nicht beobachtet worden. Theoretisch sollte dies möglich sein, ja. Und damit verabschiede ich mich auch wieder von euch. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und fürs zahlreiche Kommentieren unter den Videos. Und ich hoffe, euch allesamt bei dem nächsten Video der Entropie zu sehen.